Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Herzlich willkommen zum Trennungstalk, dein Podcast über ein achtsames Miteinander, Beziehungsende, Drama und Neustart. Hier sprechen wir über Kommunikation, Gefühle und rechtliche Aspekte in Beziehungen, Trennung und Scheidung und alles, was dazugehört. Unser Ziel ist es dabei, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit einer neuen Klarheit gestalten kannst.
In diesem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebenssituationen. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in dem einen Bereich beschäftigen, wirken oft auch in den anderen. Egal, welche persönliche Herausforderung gerade vor dir liegt, wir stehen dir hier mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich auf deinem Weg. Sven.
Ja, Yvonne.
Das Drama nimmt seinen Lauf
heute. Ja, das Drama nimmt seinen Lauf in der Tat. Also schon mal vorab, diese Folge ist nichts für Menschen, die gerne jammern. Oder vielleicht doch. Vielleicht gerade deswegen.
Naja, also ich sag's mal so, wir haben im Vorfeld viel darüber gesprochen. Menschen, die die Opferrolle leben und vielleicht auch lieben. Mhm. Und sie lieben es manchmal nicht, aus dieser Komfortzone herausgeholt zu werden.
Genau.
Erstens, weil sie sich sehr gut mit ihrer Rolle identifizieren. Zweitens, weil sie es nicht sehen wollen, dass sie sich da drin befinden. Und drittens, weil sie den Mehrwert, sich aus dieser Rolle wegbewegen zu müssen, zu wollen, weil Veränderung findet ja immer von innen und freiwillig statt, gar nicht sehen.
Genau. Und Opferhaltung ist so ein bisschen auch so ein Abo, ne? Wenn man das einmal hat, dann richtet man sich ganz gut darin ein und dann funktioniert das auch. Also das emotionale Netflix-Abo an der Stelle, immer Drama, wenig Handlung. Ja, man muss nicht nach Lösungen suchen, nicht? Man kann einfach so vor sich hinleben und einfach die Frage stellen, warum passiert das immer mir? Warum stößt mir das alles zu? Womit habe ich das verdient? Und brauche nicht nach Lösungen.
Mit leidvoller Stimme.
Und Miene.
Und die Körpersprache tut ihr Übriges. Ja. Und ich glaube, wenn ihr in euren Freundeskreisen herumschaut, ich denke, ihr werdet auch jemanden kennen und vielleicht auch zu schätzen wissen oder auch nicht und euren Umgang damit suchen, der diese Art von Drama und Opferrolle tatsächlich liebt und sich da drin eingerichtet hat. Und ihr fragt euch gerade vielleicht, woher kommt das eigentlich? Vielleicht fangen auch alle an, daran rumzuoperieren und jeder versucht, eine Lösung anzubieten und zu helfen. Und ja, wir gucken uns mal die Mechanismen an, die dahinter stecken.
Genau. Ja, die andere Seite der Opfermedaille ist nämlich das Mitleid, nicht? Also die Währung der Opferrolle sozusagen. Das heißt, wenn ich mich in eine Opferrolle begebe, dann finde ich eigentlich automatisch Menschen in meiner Umgebung, also Leute, die mir ihr Mitleid schenken.
Genau,
das heißt, da finden sich zwei Gruppen von Menschen, die Opfer und die, die Mitleid geben. Und ja, Mitleid ist so ein bisschen so ein billiger Energiesnack, nicht? Also der gibt kurz Zucker und gibt einen kurzen Peak, aber auf Dauer macht das Ganze irgendwie schlapp und macht einen fertig. Also man darf Mitleid nicht mit Mitgefühl verwechseln an der Stelle. Mitgefühl, was wir uns wünschen und durchaus ehrenswert ist. Und Mitleid ist es eben gerade nicht. Also Mitleid, wenn ich jemandem Mitleid gebe, also mitleide mit dem Leid eines anderen, dann tue ich das in der Regel aus niedrigen Beweggründen an der Stelle, um mich selber zu erhöhen. Das heißt, ich habe dann jemanden, der eben leidet, der nicht so gut ist wie ich und mit dem ich mich messen kann und dem ich überlegen bin. Nicht? Und
vermeintlich
überlegen bin, ja, genau. Also Mitleid macht dich klein und sagt eben nicht, wow, du schaffst das, du kannst es schaffen, komm, gib Gas, sondern eher, oh je, du armes Ding und wie schaffst du es überhaupt bis zum Supermarkt oder aus dem Bett? Also du bist ja wirklich ganz arm, klein und hässlich. Und ja, Menschen, die um Mitleid betteln, wollen eben oft keine Lösung, sondern eher ja, ein goldenes Pflaster mit Applaus. Und wir haben uns im Vorwege gefragt, ist Opferrolle das gleiche wie Drama? Und ich glaube, das hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen. Ich weiß nicht, ob Drama immer Opfer ist und Opfer immer Drama ist. Können wir nochmal drüber nachdenken?
Genau. Also ich finde auch, Täter können sich manchmal inszenieren, mhm, mit Drama, mhm, indem sie sich als vermeintlich Nicht-Täter inszenieren und damit auch ganz, ganz dramatisch sein können und eine vermeintliche Opferrolle einnehmen, obwohl sie tatsächlich Täter sind und den anderen als Täter hinstellen und sich als Opfer, mhm, und ein verkopftes Opfer sind, obwohl sie es tatsächlich nicht sind. Und das finde ich auch ein schickes Spiel damit. Ich glaube, das hatten wir uns beim Thema Narzissmus schon mal angeguckt und diese Mechanismus mit Täter-Opfer-Rolle.
Haben wir denn über Narzissmus schon eine Episode gemacht?
Ich glaube, aber wir haben, glaube ich, keine eigene Episode gemacht. Ich glaube, nicht. Irgendwo haben wir das Thema Narzissmus schon drin gehabt.
Ja, machen wir nochmal.
Ja, das spielen wir für euch nochmal.
Ja, genau. Mhm.
Genau, aber so dieses Mitleid bekommt man geschenkt. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Mechanismus. Und auch dieses in der eigenen Hilflosigkeit bestärkt werden. Will ich das? Und wenn ja, warum? Was ist mein Mehrwert? Mhm. Und wir gucken uns mal an mit euch, woher kommt denn das eigentlich? Sven, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, woher kommt es, haben gleich auf der Timeline zurückgeschaut.
Mhm. Genau, wir waren sofort in der Kindheit. Ich möchte aber nochmal zur Abgrenzung sagen, es geht nicht darum, dass Menschen nicht mal eine schlechte Phase im Leben haben, eine Phase, wo es ihnen nicht so gut geht, wo sie eine wirklich Krise mitgenommen, mhm, sind, eine Krise, wo es ihnen nicht gut geht, einen begrenzten Zeitraum im Leben, wo es eben nicht alles super gut läuft. Und wir sind ja auch immer dabei zu sagen, such dir jemanden, mit dem du drüber redest. Sprich eine Freundin an, such dir einen Coach, such dir jemanden, nein, nicht aus der Familie unbedingt, aber eine Freundin, Bekannten oder einen Freund, einen Bekannten, und sprich mit dem darüber und auch gerne mit unterschiedlichen Menschen. So, das verstehen wir nicht unter Opferrolle, sondern Opferrolle und Drama ist eben das, ja, dass wir uns freiwillig auf den Boden legen, eben Langzeit, obwohl es uns vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so schlecht geht, sondern wir eher so die Idee haben oder das Gefühl haben, dass es uns schlecht geht an der Stelle. Also wir legen uns auf den kalten Boden und meckern dann, dass er kalt ist, nicht? Ohne eben irgendwas zu verändern. Das ist eben das, worauf wir hier hinaus wollen.
Ja, und auch eine mangelnde Bereitschaft, Selbstverantwortung zu übernehmen.
Genau.
Denn die Opferrolle bringt ja den Mehrwert, dass wir keine Verantwortung für unsere Gefühle, mhm, unser Denken, unsere Handlungen übernehmen müssen, denn die anderen sind schuld und ich das Opfer.
Genau.
Und ich kann nichts tun. Deshalb geht es mir immer schlecht.
Mhm.
Und ich fühle mich so und ich kann mich nicht verändern, weil die anderen und weil das so ist und weil das System das so macht. Und egal wo ich bin, es passiert ja immer mir so. Und dieses, woher kommt denn eigentlich dieses Denken schon? Da können wir mal eben einmal zurückgucken. Mhm. Ich habe sofort mit Erikson angefangen, mhm, und war beim entwicklungspsychologischen Stufenmodell nach Erikson, der ja unterschiedliche Phasen der kindlichen Entwicklung für sich analysiert hat und gesagt hat, da gibt es, ich glaube, wir hatten uns das schon mal angeguckt, die erste Stufe mit dem Urvertrauen. Und die Frage ist, wenn eine Störung des Urvertrauens des Kindes zu den Elternteilen vorliegt, dann führt das häufig ja auch zu einer Störung des eigenen Selbstwertgefühls. Und damit wird das Kind auch schon in einer sehr frühkindlichen Phase eigentlich, ja, durch diese Selbstwertkränkung oder fehlendes Vertrauen dazu gebracht, ja, Ängste, Sorgen zu entwickeln, mhm, die es ja in der Zeit noch gar nicht alleine abarbeiten kann, weil es noch zu klein ist. Und hat dafür, mhm, aber auch Eltern als Pendant, die das Kind in dieser Rolle bestärken.
Mhm. Ja. Also ich mache es mal platt, nicht? Wenn Kinder in ihrer Kindheit sich eben ohnmächtig gefühlt haben, weil sie irgendwas nicht können und keine Unterstützung bekommen haben. Oder wenn Kinder sich nicht gesehen fühlen, weil die Eltern sich mit Netflix und ihrem Handy beschäftigen und das Kind ganz platt gesagt eben keine Aufmerksamkeit bekommt, dann merken sie eben oder lernen eben an der Stelle, ich habe keinen Einfluss, ich bin ausgeliefert, ich kann nichts machen. Und wenn sie dann durch passives Verhalten, also wenn sie zum Beispiel weinen oder wenn sie sich zurückziehen oder ja, wenn sie leiden, dann eben Aufmerksamkeit bekommen, so nach dem Motto, oh, was ist denn mein Kleiner, was ist denn meine Kleine, komm zu Mama und ich tröste dich und so weiter, aber eben nur dann Aufmerksamkeit bekommen, dann verknüpft das Gehirn eben, aha, wenn ich mich klein mache und wenn ich eben Opfer bin,
hilflos in die Hilflosigkeit gehe,
genau.
Wenn da etwas in Anführungsstrichen Schlimmes vermeintlich passiert ist und ich mich da klein mache und in den Rückzug gehe, da kommt da jemand und tröstet mich.
Genau, dann gibt es Liebe, Schutz, genau, also
und
einfach positive
Gefühle.
Ich kann
die Verantwortung abgeben und habe da sozusagen den großen Schutzfilm um mich drumherum. Das ist so in der ganz frühkindlichen Phase. In der anderen psychosozialen Entwicklungsphase, die Erikson sich ja noch angeguckt hat, ist das Initiative versus Schuldgefühl. Das heißt, wenn das Kind in die Handlung kommt, beispielsweise im Kindergarten oder auch in der Schule, wenn so die ersten Schritte gemacht werden, das Kind versucht, was zu werkeln, kommt in diesen Werksinn hinein und versucht, den Eltern was nachzumachen und dann wird es vielleicht bestraft. Immer machst du das falsch, das Spielzeug wird weggenommen. Der Hammer wird aus der Hand genommen. Nein, das machst du so nicht richtig, pass auf, du tust dir weh. Dass das Kind das Gefühl hat, alles, was ich tue, mache ich nicht richtig. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich es so falsch, dass ich Schuld daran habe, dass etwas kaputt geht oder nicht richtig gelaufen ist. Mir wird das als Schuld zugewiesen, auch in der Schule. Und ich stehe vielleicht auch eher als in Anführungsstrichen nicht fähig da, das tatsächlich selber tun zu können, weil mir diese Arbeiten, diese Werkgänge abgenommen worden sind, dann macht mich das auch hilflos und ohnmächtig. Und wenn ich dann lerne, wenn ich mich hilflos und ohnmächtig wieder mache und klein mache und weine, in der Schule haben die gesagt, das oder ne, dass ich schuld bin und dann kommt Mami und tröstet mich oder Papi kommt und tröstet mich, dann ist das vielleicht im ersten Moment eine freundlich gemeinte Geste der Eltern. Aber letztlich führt sie dazu, dass das Kind, wenn diese Haltung, dieser Usus immer erfolgt, auch tatsächlich eine Grundhaltung als Opfer etablieren kann.
Ja, und das Perfide daran ist, dass es ja ein Versuch ist, diese Opferrolle, die Kontrolle zu behalten, indem man sie abgibt. Also der Mechanismus, den du gerade beschrieben hast, ich bin machtlos, ich bin hilflos, der führt ja dazu, dass die Eltern genau so reagieren, wie ich als Kind es möchte. Das heißt, ich habe die Kontrolle, indem ich die Kontrolle abgebe.
Ja, ich verlagere Selbstverantwortung. Ich übernehme keine Verantwortung für die Situation und versuche es nicht. Nun ist das für Kinder, kleine Kinder, nur bedingt möglich, weil sie das noch gar nicht, das läuft ja ganz unbewusst. Deshalb wollen wir das mal eben einmal ganz klarstellen. Da können kleine Kinder in diesen Phasen, es geht nur einfach darum, diese Dinge bewusst zu machen. Woher kommt denn das? Guckt euch das an, weil dann könnt ihr es heilen. Geht in diese innere Kindarbeit hinein, schaut euch an, wo kommt das denn her aus der Kindheit, wenn ihr das ändern möchtet, wenn ihr ein Opferdenken bei euch feststellt. Und dann muss man aber auch ins Familiensystem reinschauen. Das finde ich halt ganz spannend, weil das eine ist ja, diese Handlungsabläufe passieren und passieren immer wieder, sodass ich da etwas etablieren kann als innere Haltung und auch dauerhafte Handlung. Ich als Kind verinnerliche für mich, wenn ich in der Opferhaltung bin und hilflos bin, dann kommt da jemand und tröstet mich und der regelt das alles schon. Mami, Papi sind für mich da. Mami und Papi haben aber Mehrwert. Ne, der Mehrwert für Mami und Papi ist, ne, da ist jemand, den ich trösten kann. Ich bin groß, ich bin stark. Ne, der andere ist hilflos, ich bin die Starke oder der Starke. Und damit haben wir immer ein Machtgefälle. Das heißt, ich versuche gar nicht, den anderen in die Selbstverantwortung zu holen und ihm darin zu fördern, sich selber zu entwickeln, aus dieser vielleicht schwierigen Krisensituation, die da gewesen ist, zu lernen, denn diese Krisensituation gibt es ja ganz viele in der Kindheit. Ständig ist immer irgendwas und viele kleine Situationen, an denen man lernen kann. Da bedarf es aber auch Eltern zu, die einen sicher durch diese schwierigen Kindheitssituationen durchführen und wach genug sind, das zu merken, um einen da durchzuführen. Und nun ist das keine Kritik an Eltern, bitte nicht missverstehen. Eltern sind so, wie sie sind. Sie geben mit Sicherheit, da wollen wir mal von ausgehen, ihr Bestes, um das Kind großzuziehen. Und Sie haben selber ja Ihre Erfahrung aus Ihrer Kindheit mitgebracht und sind in einem bestimmten Umfeld groß geworden und sind deshalb so, wie Sie heute sind, weil Sie Ihre Erfahrungen von früher im Rucksack haben. Und deshalb da nicht den Stab über Eltern brechen, sondern schauen, wie finde ich da einen gesunden Umgang mit.
Genau. Also vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie tun. Nicht?
Ja, und manchmal ist das.
Damit bin ich bei einem dritten Grund, den es für Opferhaltung geben kann. Also es gibt auch durchaus Kulturen und auch Gesellschaften, wo eben dieses Bild des leidenden, tragenden Menschen gut beleumundet ist, also moralisch sehr hoch angesehen wird. Also die Welt ist ungerecht, aber ich bin auf der richtigen Seite, weil ich leide. Das ist ja auch so ein bisschen ein Bild, was uns an verschiedenen Stellen in der Bibel suggeriert wird und was wir vielleicht mitbekommen haben. Also auch das kann ein Grund dafür sein, warum ich in so einem Opferdenken vielleicht feststecke an der Stelle. Also ich muss leiden, damit ich eben auf der richtigen Seite bin, weil es einfach dazugehört, haben wir in einigen Glaubenssystemen.
Genau, also so und vielleicht auch so dieses, was ist mein Mehrwert, wenn ich Erwachsener bin und bleibe in dieser Opferrolle, jetzt merke ich und ich sage das ja vielleicht auch ständig, dass ich das Opfer bin und immer die anderen schuld sind und wie auch immer und andere sagen vielleicht auch schon zu mir, Mensch, du bist immer das Opfer, meinst du nicht, dass du das mal ändern kannst und was ist denn dann der Mehrwert von demjenigen, derjenigen, die gerne Opfer ist?
Man muss keine Verantwortung übernehmen.
Man bekommt Aufmerksamkeit.
Man darf meckern, ohne Lösungen zu finden. Und bekommt Mitleid.
Geschenkt.
Geschenkt, genau.
Ja. Man also, muss sich nicht anstrengen. Es ist keine Anstrengung. Man darf, es hat sich in seiner eigenen Komfortzone super gut eingerichtet. Mhm. Da ist jetzt nichts, was einem Angst machen müsste. Weil in dem Moment, wo ich hinausgehen wollte aus dieser selbstgemachten Komfortzone, bin ich in der Selbstbehauptung drin. Mhm. Und Selbstbehauptung heißt auch immer, dass es ein bisschen anstrengend ist, weil wir haben neue Situationen, in denen ich mich behaupten darf, in denen ich lerne. Und Lernen ist ja häufig kein einfacher Prozess. Und ich kann mir dann, gerade wenn ich aus so einer ganz tiefen Opferrolle komme, muss ich erstmal umdenken, was brauche ich denn jetzt für andere Mechanismen? Weil ich habe ein bestimmtes Verhalten gelernt oder ein bestimmtes Denken gelernt und mein Gehirn hat schon richtig tolle achtspurige Autobahnen in eine Richtung gebaut und jetzt plötzlich in die entgegengesetzte Richtung oder kleine Nebenstraßen zu bauen, ist schon ganz schön anstrengend.
Ich darf verstehen, glaube ich, dass eine Opferhaltung immer Unfreiheit bedeutet, dass ich nie frei bin in den Entscheidungen, was ich tue und was ich lasse. Ich bin immer auf Gedeih und Verderb anderen Menschen ausgeliefert, beziehungsweise meinem Verhalten, meinem Opferverhalten ausgeliefert an der Stelle und kann keine freie Entscheidung treffen. Das heißt, wenn ich was verändern möchte in meinem Leben, dann darf ich aus dieser Opferhaltung rauskommen. Nicht? Die Opferrolle ist einfach wie so ein altes Sofa. Also es ist durchgesessen, aber irgendwie ist es auch gemütlich. Und da darf man sich einfach erheben und darf sich auf den Weg machen, raus aus diesem Drama.
Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Es ist ein Glaubenssatz, natürlich mag es ein Glaubenssatz sein. Es ist schön, wenn ich das jetzt so sage, lass uns darüber sprechen an dieser Stelle. Weil viele denken das, glaube ich, genauso, dieses, es ist nicht einfach. Und ich würde sagen, es bedarf eines guten Umdenkens. Und ich glaube, dass tatsächlich eine gute Unterstützung von außen erforderlich ist, damit man tief eingeschliffenes Denken achtsam begleitet und umdenken lernt.
Und es ist wichtig, dass ich jemanden habe, der mich darauf hinweist, wenn ich in Opferhaltung verfalle, wenn ich Drama mache, wenn ich den großen Dramaschauspieler gebe, dann darf ich darauf hingewiesen werden. Und ich kann damit selber bei mir anfangen, bei dieser Bewusstwerdung. Also einfach mal überlegen, welche Sätze sage ich oft, die nach Drama klingen. Welche können das sein? Ich bin mir sicher, du hast die bewusst, wenn du Drama spielst, wenn du Opfer bist zwischendurch, welche Sätze das sind, mit denen du dich da reinbegibst. Yvonne, du hast schon 10 genannt in dieser Episode, ich auch. Das sind ja so die typischen Sätze, die man so ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht darstellt. Und es gibt einfach Menschen, die diese Sätze benutzen. So, oder Klassiker, nicht? Immer muss ich, immer passiert mir das, nie passiert das, warum nur ich, warum
das
immer
ich.
Das
geht nicht anders.
Genau.
Das geht nicht anders. Das ist bei mir immer so.
Ja.
Ja.
Also, kleiner Tipp, schreib ein Opfertagebuch, wenn du das Gefühl hast, du bist da drin und willst da raus. Schreib also jeden Tag 3 Momente auf, in denen du dich absichtlich selbst bemitleidet hast. Und dann schreib daneben, was hätte mein innerer Superheld getan,
mhm, an vielleicht der Stelle. Wer bin ich, wenn ich nicht Opfer bin? Also wenn ich raus möchte, sehe sozusagen, was für eine Rolle habe ich da eigentlich? Welchen Wert hat die Hilflosigkeit auch für mich? Und warum mag ich vielleicht keine Selbstverantwortung übernehmen? Das ist ja ein hohes Maß an Reflexion und auch erstmal das Eingeständnis, in dieser Opferrolle sich bequem eingerichtet zu haben. Mhm. Ich glaube, dieses Anerkennen der eigenen Rolle, was bedeutet die eigentlich? Woher kommt sie? Und möchte ich was ändern? Und welcher Schritte bedarf es, damit ich etwas ändern kann? Was muss ich da eigentlich für tun? Ich finde, Tagebuch schreiben, das haben wir ja auch in vielen unserer Episoden gesagt, ist wirklich etwas ganz Wichtiges. Aber auch tatsächlich sich Unterstützung von außen holen. Ich habe ein bisschen meine Schwierigkeiten damit mit in Freundeskreisen, dass wenn sie sagen, dass man Opfer ist und einen da unterstützen sollen, welche Rolle hat man dann als Freund, Freundin, Bekannter, wenn man den anderen aus der Opferrolle holen soll? Da ist eine Grenze. Okay. Also so, da ist eine ganz feine Grenze, würde ich jetzt sagen, die möchte ich an dieser Stelle einfach bewusst machen, weil dann hat ja das Gegenüber, was sozusagen auf diese Opferrolle aufmerksam machen macht, auch eine Funktion und hat ja auch ein Thema mit dieser Rolle, weil ansonsten würde es ja sozusagen im Außen nicht auf diese Rolle bei dir treffen oder bei wem auch immer. Und dann darf man sich fragen, welche Rolle hat denn dieser andere Mensch auch in dem Leben des Opfers? Und was haben die beiden miteinander zu tun? Ist das der Kümmerer? Ist es derjenige, der die Hilflosigkeit nähert? Soll der Mensch, was darf der eigentlich lernen in dieser Geschichte? Cool. Ist es der ewige Kümmerer, ne, oder die ewige Kümmererin, ne, die andere Menschen retten muss, Robin Hood, ne, und das arme Opfer da rausholt? Und da muss man ganz, ganz, ganz achtsam an der Stelle mit umgehen, oder Sven?
Du meinst, da können sich gleich 2 Menschen auf mal verändern an der Stelle?
Ja, also so, ich denke ja, dass Beziehungen genau dazu da sind, um sich persönlich weiterzuentwickeln und dass die Themen in einer Beziehung immer etwas mit einem selber zu tun haben. Wir wissen ja, ne, alle Lebensbereiche hängen irgendwie miteinander zusammen und die Themen, die dich in dem einen Bereich beschäftigen, verfolgen dich, wirken auch in anderen.
Und ich hätte schon die These, dass Menschen, die da sind in dem Moment, wo du dich verändern willst und aus der Opferhaltung rauskommen wollen, genau zu dem Zweck da sind, um dich darauf hinzuweisen. Ich glaube schon, dass das Universum das dann sauber einstiehlt an der Stelle. Und wenn du eine Opferhaltung, weiß ich, bei deinen Kindern wahrnimmst, bei Bekannten wahrnimmst, bei Nachbarn wahrnimmst, also da so ein bisschen wach dafür bist, ohne dass du das Mitleidthema bedienst, dann könnte das ja vielleicht eine Aufgabe sein. Da muss es vielleicht gar nicht der enge Freund sein, der eben immer das Mitleid streut. Ich bin bei dir. Enge Freundschaften sind da sicherlich herausfordernd an der Stelle. Ja, die Frage ist, steht es jemandem anders zu, das zu sagen? Ich weiß es gerade auch nicht.
Man kann es liebevoll begleiten. Und ich glaube, das würde für mich mit dem Thema Tagebuch korrespondieren. Wenn ich jemanden hätte, dem ich sagen würde oder wo ich denke, der hat sich bequem in seiner Opferrolle eingerichtet und spielt dieses Thema immer wieder, dann kann ich Fragen stellen. Fragen stellen heißt für mich, den anderen maximal in seiner Selbstverantwortung belassen. Nicht, du musst dich verändern oder du musst dies ändern und du musst jenes. Man muss gar nichts, man darf das machen, wenn man das selber gerne möchte. Und manchmal kann es auch sein, diese Frage, kann man das Thema auch anders sehen? Was würde das bedeuten, wenn du? Ne? Oder stell dir mal vor, wenn du jetzt anders denken würdest und es wäre dies und das und jenes. Ne? Und man verändert so ein bisschen das Setting und macht so ein bisschen Reframing. Dann kann man vielleicht da auch schon Sichtweisen ganz langsam verändern. Bedeutet allerdings auch, dass man selber eigentlich ein hohes Maß an Achtsamkeit und auch Schulung in Kommunikations- und Fragetechniken mitbringen muss, damit man dem anderen gut und achtsam und in seiner Selbstverantwortung belassend weiter auf dem Weg helfen kann.
Mhm. Ja. Eine Reflexionsfrage, wenn du aus der Opferhaltung raus möchtest, wenn du wieder in die Selbstwirksamkeit kommen möchtest, kann sein, wo in deinem Leben wärst du lieber Regisseur als Hauptdarsteller oder Nebendarsteller im großen Drama deiner Vergangenheit? Wo möchtest du, in welchem Lebensbereich möchtest du wieder eigenverantwortlich tätig sein? Wo möchtest du wieder bestimmen, wie das Leben läuft und nicht bestimmt werden? Das wäre so eine Reflexionsfrage, die ich gerne mitgeben würde.
Und für mich wäre auch eine Frage, neben dem Regisseur und selber Handeln und Selbstverantwortung, geht für mich auch immer Hand in Hand mit dem Thema Selbstliebe, weil ich darf mich selber schätzen, wenn ich selber Verantwortung für meine Handlung übernehmen möchte. Und häufig ist es auch diese fehlende Selbstliebe, wenn ich mir nicht die Selbstverantwortung zugestehen möchte. Das geht häufig auch Hand in Hand. Und dieses, traue ich mich eigentlich, mich selber zu mögen? Und traue ich mir vielleicht auch diese Dinge dann zu? Und wenn ich hingucke und sehe, dass jemand ein Thema damit hat und gerne in die Opferrolle fällt, die Menschen, die ich gerade im Kopf habe, würde ich sagen, da ist das Thema Selbstliebe immer auch mit ein Thema. Mhm. Immer mit ein Thema. Da ist keine Selbstliebe, da ist ein Tanzen auf dem Abgrund und auch immer so ein Ausbalancieren, aber dieses sich selbst zu akzeptieren, sich selbst anzunehmen, so wie man ist, mit allen Fehlern, allen Schwächen, allem Guten, das gehört ja dazu, dass man sich da so auch annimmt und ehrlich in den Spiegel guckt und denkt, ja, so bin ich jetzt. Damit bin ich jetzt heute nicht mehr so ganz zufrieden. Ich möchte das ändern, aber ich weiß noch gar nicht, wie. Und wie sind denn die Schritte? Und dann ist dieses sich in den Spiegel gucken, das gebe ich euch mal als kleine Übung mit, wenn ihr das macht. Mal reingucken, sich selber anlächeln oder sich selber mal in den Arm nehmen und sagen, ich mag mich doch so, wie ich bin. Und ich möchte jetzt was ändern und ich schaffe das auch.
Und der Tipp wäre, 10 Minuten in den Spiegel zu gucken. Nicht nur 10 Sekunden. Mhm. 10 Minuten das mal auszuhalten und mal gucken, was passiert. Mhm. Tolle Erfahrung.
Und das ist ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Ein ganz komisches Gefühl. Also dieses nimm dich selbst in den Arm ist ein ganz komisches Gefühl. Und ich würde sagen, das ist für viele ganz befremdlich, wenn man sagt, nimmst du dich auch mal selber in den Arm und man fragt das ab oder ich frage das auch manchmal ab, dann ist es so ein Angucken wie, das ist eine befremdliche Frage. Ja.
Das war's für heute. Wenn es dir gefallen hat, teile die Folge mit jemandem, der dringend mal seinen Drama-Oscar zurückgeben sollte. Ansonsten danken wir dir einmal mehr fürs Zuhören und deine Zeit und hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, gute Zeit.
Eine gute Zeit.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.